Vor 20 Jahren, im Jahr 1996, wurde es gegründet, das Zentrum Moderner Orient mit Sitz in Berlin. Es versteht sich als außeruniversitäres geisteswissenschaftliches Zentrum der historischen Kultur- und Sozialwissenschaften. Eine zentrale Fragestellung lautet also, wie ist es zu den Situationen gekommen, die heute die muslimische Welt prägen? Bis vor einigen Jahren hat diese Frage wohl für die meisten recht akademisch gewirkt. In jüngerer Vergangenheit hat sie jedoch an trauriger Aktualität gewonnen. Weit über universitäre Kreise hinaus stellt man sich die Frage, wie konnte es zu so viel Gewalt etwa in Syrien kommen? Brigitte Krautgartner hat das Zentrum Moderner Orient in Berlin besucht und hat mehr über die Bruchlinien in diesem Teil der Welt herausgefunden.
Mahatma Gandhi und der Islam, Flüchtlinge in Deutschland oder autoritäre Stadtplanung zum besseren Verständnis der Demonstrationen für den Istanbuler Gezi-Park. Es ist eine beachtliche Themenvielfalt, mit der sich das Zentrum Moderner Orient in Berlin beschäftigt. Das dahinterstehende Konzept bringt Direktorin Ulrike Freitag so auf den Punkt.
Das Zentrum Moderner Orient erforscht muslimische Gesellschaften und ihre Nachbargesellschaften mit einem speziellen Fokus auf den Beziehungen zwischen verschiedenen muslimischen Gesellschaften, also dem, was man früher Süd-Süd-Beziehungen genannt hätte, und ihrer Beziehung mit insbesondere Europa und Deutschland.
Ulrike Freitag ist Professorin für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Doch auch als kundige Beobachterin der Vorgänge in muslimischen Staaten hätte sie sich vor 10 Jahren keine so blutige Entwicklung vorstellen können, sagt sie. Die Gewalt in der Folge des arabischen Frühlings sei für sie nicht absehbar gewesen. Rückblickend deutet Ulrike Freitag die Ereignisse so.
Ich erkläre mir den sogenannten arabischen Frühling als eine Revolte gegen die vorherrschenden autoritären Regime, gegen die vorherrschende Korruption, als das, was oft beschrieben worden ist, als ein Aufschrei, eine Forderung nach mehr Würde, nach einem Leben in mehr Würde, zu einer Zeit, wo es einem Teil der Region jedenfalls wirtschaftlich durchaus besser ging als noch einige Zeit davor. Und man sieht ja auch durchaus, wie die Regime, Syrien ist leider hier ein Paradebeispiel, wie die Regime wirklich so brutal, wie es nur geht, zurückschlagen und damit natürlich auch eine Spirale in Gang gesetzt haben. In Libyen kann man ein Stück weit auch argumentieren, dass die massive Unterdrückung mit zu einer Brutalisierung des Konflikts und zu einer breiten Bewaffnung auch der Bevölkerung beigetragen hat, die jetzt natürlich dann andere Dynamiken angenommen haben.
Die kriegerischen Auseinandersetzungen stellen für sie aber nicht den Kampf zwischen schiitischem und sunnitischem Islam dar, obwohl diese Unterscheidung eine Rolle spiele.
Naja, ich würde sagen, dass die konfessionelle Differenz ausgenutzt wird. Sie wird ausgenutzt vom Iran, sie wird ausgenutzt von Saudi-Arabien. Es werden aber eigentlich politische Hegemonialkonflikte, die auf dem Rücken der Jemeniten und die auf dem Rücken der Syrer beispielsweise ausgetragen werden, werden verbrämt als religiöse Konflikte. Sie sind aber primär eigentlich eine Auseinandersetzung um die Vorherrschaft in der Region.
Einmal mehr werde also die Religion herangezogen, um Machtkämpfe zu legitimieren. Und um zu siegen, würden unterschiedlichste Mittel eingesetzt, auch die der Manipulation und Indoktrinierung.
Wenn einem 20 Jahre lang in der Schule und in der Universität und in der Presse und im Radio und im Fernsehen immer wieder gesagt wird, dass Schiiten Ketzer sind, dann kann man nicht erwarten, dass jemand, der sich nicht tiefer damit oder theologisch damit auseinandersetzt, dass so jemand dann auch tatsächlich von etwas anderem überzeugt ist.
Der Glaube in der Geiselhaft politischer Machtspiele, ist das nicht zu durchschauen? Kommt es hier nicht zum Widerstand religiöser Autoritäten? Doch, sagt Ulrike Freitag.
Das gibt es. Es gab im Iran eine Reihe von Gelehrten, die sagten, die Herrschaft des obersten Religionsgelehrten ist eigentlich keine gute Idee, weil durch diese Politisierung der Religion der eigentlich theologische Grundgehalt kaputt geht. Es gibt umgekehrt in Saudi-Arabien sowohl Gelehrte, die Anschläge auf schiitische Moscheen verurteilen, als auch solche, die diese sozusagen in den sozialen Medien noch bejubeln. Das heißt, auch hier finden Sie durchaus, auch bei den Gelehrten, sehr unterschiedliche Positionen. Aber solange Staaten Geld für religiöse Positionen ausgeben, wird es auch immer Menschen geben, die das so attraktiv finden, dass sie sich dann auch an politischen Vorgaben orientieren.
Doch nicht nur die Bruchlinien zwischen Schiiten und Sunniten werden vielen deutlich wie nie zuvor. Auch die Lage von religiösen Minderheiten ist zunehmend in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Die derzeit prekäre Lage, etwa wenn es um Angehörige der jesidischen oder der christlichen Community geht. Wobei gerade im Hinblick auf das Christentum die Wegentwicklung von der anders geprägten Mehrheitsgesellschaft schon lange vor dem arabischen Frühling und seinen Verwerfungen begonnen habe, so Ulrike Freitag. Sie hebt am Beispiel Syrien hervor,
dass aber eben seit dem 19. Jahrhundert und seit dem europäischen dezidierten Eintreten zugunsten der Christen eben auch hier teilweise Misstrauen entstanden ist und mit der Islamisierung der Gesellschaft auch eine Christianisierung des christlichen Teils der Gesellschaft einherging, sodass es auch auf beiden Seiten schon vor 2011 durchaus auch Abgrenzungsprozesse gegeben hat. Also einen dezidierten Bezug auf die Religiosität als Teil einer, als zentralen Teil der eigenen Identität, während vorher möglicherweise die Identifizierung als Syrer mit sozialistischen oder nationalistischen oder konservativen Vorstellungen wichtiger gewesen ist für eine bestimmte Zeit.
Doch damit nicht genug, es gebe noch eine dritte Bruchlinie, erklärt Yasser Mehana, Mitarbeiter am Zentrum Moderner Orient mit Wurzeln in Ägypten. Das sind die Vertriebenen und die Vertreibenden, jene, die vor islamistischer Gewalt fliehen und jene, die sie ausüben. Den Extremisten gehe es darum, die Flüchtlinge in Europa zu diskreditieren, ihnen das Ankommen hier schwerer oder unmöglich zu machen. Und wiederum erscheint Gewalt als probates Mittel, so Yasser Mehana.
Also ich denke auf alle Fälle, dass der Islamische Staat eine Strategie verfolgt, auch die europäische Politik zu beeinflussen und mit Anschlägen beispielsweise eine rechte Politik in Europa zu fördern, die die Grenzen schließt und damit auch die Flüchtlingsströme kappt, um letztlich zu erzielen, dass in dem Gebiet des Islamischen Staates die Bevölkerung da bleibt. Da der Islamische Staat im Moment auch ein Gebiet beherrscht, das weitestgehend von der Bevölkerung verlassen wird, da keinerlei staatlichen Strukturen bestehen und keine Möglichkeiten des alltäglichen Zusammenlebens mehr existieren.
Schreckensherrscher wie der Islamische Staat seien regelmäßig in den Medien präsent und sorgten so für ein falsches Bild einer Weltreligion, so Yasser Mehana. Stimmen, die auf Basis des Islam zum Frieden und zur Mäßigung aufrufen, gibt es durchaus, erklärt die Islamwissenschaftlerin Ulrike Freitag, Direktorin im Berliner Zentrum Moderner Orient.
Natürlich passiert es. Es passiert im Augenblick seitens bestimmter Kreise in Saudi-Arabien. Es passiert in Tunesien, also hier in Deutschland, in Europa sowieso sehr stark, sogar seitens der muslimischen Gemeinschaften, die sich ja auch sehr stark unter Druck sehen. Nur heißt das ja nicht unbedingt, dass es die gleiche mediale Aufmerksamkeit erhält.